Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Eins sage ich Ihnen direkt mal vorweg. Sie haben uns unglaublich viel Hörerpost geschickt. Wir sind noch nicht dazu gekommen, alles zu beantworten, aber verlassen Sie sich drauf. Ich verspreche, keine einzige Mail bleibt unbeantwortet, zumindest nicht absichtlich. Wir holen das noch auf und nach. So, jetzt aber zu heute. Die Ereignisse in Iran in den letzten Wochen mit dem Tod einer jungen Frau, die ihr Kopftuch falsch aufhatte, mit der Reaktion der mutigen Menschen, vor allem Frauen, auf die Straße zu gehen und auch ihr Leben zu lassen. Darüber reden wir heute, weil es dieses Thema, diese Bewegung verdient, nicht wegen anderer, vielleicht naheliegenderer Probleme unterzugehen. Wir besuchen heute die Künstlerin und Aktivistin Enisa Amani. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch und warne vor, wird ein bisschen länger, aber lohnt sich. Sie werden einiges von ihr erfahren, was sie auch noch nie so klar gesagt hat. Zum Beispiel, was eine potenzielle politische Karriere angeht. Herzlich willkommen also bei unserem Daily. Es ist Freitag heute, der 30. September. Mitgeholfen haben Silvia Klaus, Kathi Schneider und Felix Hoffmann. Ich bin Andreas Krobock und freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Wir beginnen mal mit einer Sprachnachricht, die wir von unserer ehemaligen Mitarbeiterin Mandana Barefo-Rouge bekommen haben, die inzwischen beim Hessischen Rundfunk arbeitet, selber iranische Wurzeln hat und uns, weil das Thema ihr so sehr unter den Nägeln brennt, folgende Sprachnachricht geschickt hat.
Bei dem Protest gerade sind alle auf den Beinen, jung und alt. Ich habe ein Video gesehen von einer älteren Dame, Ende 70, die sitzt im Rollstuhl und schreit neben jungen Frauen Mark bei Diktator, also Tod dem Diktator. Ein Großteil der Unter- und Mittelschicht und auch sogar einige der Oberschicht fordern da lauthals den Sturz des Regimes. Und hier geht es eben nicht nur um Reformen, um die wirtschaftliche Lage oder das Bildungssystem. Die Islamische Republik soll in Gänze weg. Und das wollen sie eben nicht erst seit diesem Jahr. Aber davon haben wir in den letzten Jahren einfach wenig mitbekommen, weil eben die Medien im Westen und auch die deutschen Medien sich kaum für den Iran interessieren. Wenn wir uns im Vergleich mal anschauen, in welcher Fülle über den Tod der Queen berichtet wurde, wirkt der Anteil, den der Iran gerade in den Medien einnimmt, lächerlich.
Weniger berichtet als über die Queen. Das zumindest ändert sich gerade, auch bei uns. Und bevor wir mit Enisa Amani sprechen, fassen Kathi Schneider und Felix Hoffmann nochmal in ziemlich genau 6 Minuten zusammen, was eigentlich alles passiert ist.
Mahsa Amini. Mahsa Amini, eine junge 22-jährige Frau.
Mahsa Amini. Ihr Name war Gina. Gina Amini. Eine Iranerin mit kurdischen Wurzeln, die im Alter von 22 Jahren in Polizeigewahrsam gestorben ist. Ihren kurdischen Namen Gina haben die iranischen Behörden nicht anerkannt. Also wurde, zumindest offiziell, aus Gina Mahsa. Sie ist am 13. September mit ihrer Familie nach Teheran gefahren, um Verwandte zu besuchen. Als sie mit ihrem Bruder in den Straßen der Stadt unterwegs war, wurde sie von der Sittenpolizei wegen unislamischer Kleidung festgenommen. Unislamische Kleidung, das hieß in Ginas Fall, sie habe ihr Kopftuch nicht richtig getragen. Nicht richtig, das heißt, ein paar Haarsträhnen waren sichtbar. Laut Berichten in den sozialen Medien soll die Polizei sie bei ihrer Verhaftung mit dem Kopf gegen die Scheibe des Polizeiwagens geschlagen haben, was zu einer Hirnblutung, zum Koma und letztendlich zu ihrem Tod geführt habe. Die Sitten- und Religionspolizei selbst weist diese Darstellung zurück. Sie sagt, Gina sei wegen Herzversagens erst in Ohnmacht und danach ins Koma gefallen. Diese Erklärungen will ihr Vater nicht akzeptieren. Seine Tochter habe keine Herzprobleme gehabt und könne daher auch nicht an Herzversagen gestorben sein. Die Klinik, in die Gina Amini gebracht worden war, hat nach ihrem Tod auf Instagram gepostet, dass sie schon bei ihrer Aufnahme hirntot gewesen sei. Dieser Post wurde schnell wieder gelöscht. Seit dem Tod von Gina Mahsa Amini, einer jungen Frau, die wohl wegen einiger Haarsträhnen außerhalb ihres Kopftuchs sterben musste, steht das Land nicht mehr still. Tausende junge Menschen protestieren in Iran gegen das Regime und die Kopftuchpflicht. Die Hijab-Gesetze wurden übrigens erst vor kurzem noch einmal verschärft. Demonstrantinnen riskieren ihr Leben, weil sie in der Öffentlichkeit ihre Kopftücher abnehmen.
Das
Das antifaschistische Lied Bella Ciao ist auf Persisch zur Hymne der Bewegung geworden. Der Fall Jina Mahsa Aminis hat nicht nur in Iran, sondern weltweit Proteste ausgelöst, wie hier in Kanada. In Argentinien und auch bei uns in Deutschland. Für diesen Samstag sind weitere Kundgebungen in rund 70 Städten geplant. Weil Jinas Tod nicht nur die Iranerinnen beschäftigen muss. Ihr Tod betrifft Frauen auf der ganzen Welt. Ihr Tod betrifft auch mich. Auch im Deutschen Bundestag sind die Demonstrationen und die Gewalt in Iran Thema. Außenministerin Annalena Baerbock findet klare Worte.
Wenn die Polizei, wie es scheint, eine Frau zu Tode prügelt, weil sie aus Sicht der Sittenwärter ihr Kopftuch nicht richtig trägt, dann hat das nichts, aber auch gar nichts mit Religion oder Kultur zu tun.
Feministische Außenpolitik hat sich das Auswärtige Amt unter Baerbock auf die Fahne geschrieben. Das bedeutet für sie konkret, sexistische Machtstrukturen aufzubrechen. Genau das ist es, was die mutigen Iranerinnen gerade auch im Angesicht brutaler Repressionen versuchen.
Denn nichts fürchten jene, die mit betäubender Gewalt regieren, mehr, als dass Frauen gemeinsam auf die Straße gehen und ihre Stimme erheben. Und diese Stimme lässt sich nicht einfach niederknüppeln. Sie lässt sich auch nicht abschalten, indem man den Zugang zum Internet kappt. Nein, diese Stimme schallt laut und weit über Iran hinaus.
Der Generalsekretär der FDP, Bijan Jirsarai, fordert angesichts der Gewalt eine Neuausrichtung der deutschen Iran-Politik.
Wir können nicht ständig nur über ein Atomabkommen reden, während gleichzeitig im Iran seit vielen, vielen Jahren eklatante Menschenrechtsverletzungen stattfinden, meine Damen und Herren. Viel zu lange ist die Europäische Union mit dem Iran einen naiven Kuschelkurs gefahren. Viel zu lange wurde zu eklatanten Menschenrechtsverletzungen immer und immer wieder geschwiegen.
Auch Baerbock will neue Sanktionen gegen Iran. Die Gespräche über das Atomabkommen will die Außenministerin aber nicht so einfach abbrechen.
Im Kreis der EU-Staaten tue ich gerade alles dafür, dass wir Sanktionen auf den Weg bringen können. Gerade jetzt, ja, gerade auch jetzt, wo wir weiter über das JCPOA verhandeln.
JCPOA, der Joint Comprehensive Plan of Action, das war das berühmte Atomabkommen mit Iran im Jahr 2015. Der Iran hat darin eine genaue Überwachung seines Atomprogramms akzeptiert. So sollte verhindert werden, dass der Iran eine Atombombe baut. Im Gegenzug sollte das Land wieder Zugang zur internationalen Wirtschaft bekommen. Doch daraus wurde nichts. Im Mai 2018 erklärte Donald Trump den einseitigen Austritt der USA. Seit April 2021 laufen die Verhandlungen für eine Neuauflage des Abkommens. Wir haben mit dem Iran-Experten Adnan Tabatabai vom Kapo-Institut in Bonn gesprochen. Er sagt, dass es zuletzt weniger an inhaltlichen Fragen gehakt hatte, als am politischen Willen der Verhandlungspartner.
Wir sind an einem Punkt bei den Verhandlungen, wo eigentlich die technischen Inhalte längst geklärt sind und es vor allen Dingen um politischen Willen auf allen Seiten geht, die Wiederbelebung des JCPOA nun auch wirklich zu stemmen. Aber in einem solchen Klima, in dem die Atmosphäre sehr vergiftet ist, wird das natürlich zunehmend schwerer.
Neue Sanktionen, wie von Baerbock im Bundestag gefordert, würden zwar für Missstimmung in Teheran sorgen, sagt Tabatabai. Prinzipiell seien aber noch immer alle Seiten an einem Erfolg der Verhandlungen interessiert.
Man wird sich darüber beschweren, dass es neue Sanktionen gibt, genauso wie man sich in Europa und in den USA darüber beschwert, welche Menschenrechtssituation es in Iran gibt. Aber an der Essenz der Verhandlungen wird es nicht rütteln und auch nicht an dem Interesse auf beiden Seiten, dass man diese Verhandlungen doch noch zu einem erfolgreichen Abschluss führt.
Noch laufen also die Gespräche um eine Neuauflage des Atomabkommens. Der Erfolg ist jedoch alles andere als gewiss. Für die Menschen im Land könnte ein solches Abkommen auf lange Sicht wirtschaftliche Erleichterung bringen. Vorerst sehen sie sich aber mit dem Repressionsapparat des Regimes konfrontiert. Das beschäftigt auch die Iranerinnen und Iraner hier in Deutschland.
Ja, vielen Dank, Kathi Schneider und Felix Hoffmann, für die Zusammenfassung nochmal der Ereignisse in Iran. Wir erleben gerade unfassbaren Mut vieler Menschen dort nach dem gewaltsamen Tod der 22-jährigen Mahsa Amini, die verhaftet wurde, weil sie ihr Kopftuch nicht korrekt aufhatte und dann in Polizeigewahrsam zu Tode kamen. Was auch immer Schreckliches genau passiert ist. Wir erleben, wie Menschen in Iran gerade mutig auf die Straße gehen, protestieren. Viele Frauen, die auf diese Willkür hinweisen, die gefühlte Recht und Respektlosigkeit und manche davon auch dafür jetzt schon mit ihrem Leben bezahlen schon wieder. Das alles ist sehr bemerkenswert, nicht leicht zu verdauen und auch wir hier im FAZ-Podcast für Deutschland müssen und wollen natürlich auch drauf schauen. Nicht nur unsere ehemalige Mitarbeiterin Mandana Barre-Fourouche hat uns darauf hingewiesen, sondern auch Sie, liebe Hörer, haben um dieses Thema gebeten. Und ich könnte mir ehrlich gesagt kaum einen besseren Gesprächspartner vorstellen als den, beziehungsweise die, ich verrate es noch gar nicht, auch wenn Sie ganz am Anfang schon gehört haben, bei der wir jetzt zu Gast sein dürfen. Sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Comedians überhaupt mit internationaler Ausstrahlung, internationalen Auftritten, zum Beispiel ihre Netflix-Produktion. Aber sie tritt auch in New York auf Englisch auf. Ausgezeichnet übrigens auch mit einem Grimme-Preis. Die Liste ist wirklich lang für eine Fernsehrunde über Rassismus, mit der sie ein inhaltliches Gegengewicht gesetzt hat. Sie ist im Iran geboren, ihre Eltern waren Gegner des Regimes und sind mit ihr als Baby nach Deutschland geflohen. Ich glaube, da war sie 6 Monate alt, sie nickt schon. Die Familie hat sich hier ein Leben aufgebaut, aber war auch immer über die Jahre Anlaufstelle für iranische oppositionelle politische Diskussionen und Visionen hinter den eigenen 4 Wänden. Ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn ich Enisa Amani als extrem politischen Menschen bezeichne, der, glaube ich, sogar mal gehört zu haben, drüber nachgedacht hat, die Comedy-Sache hinzuschmeißen und sich ausschließlich politisch zu engagieren. Wir dürfen sie jedenfalls jetzt hier besuchen in Offenbach, in ihren Studios, ein kleines Medienunternehmen, sind sehr froh, dass wir da sein dürfen und jetzt sagen wir es endlich. Hallo Enisa Amani.
Hallo Andreas, vielen Dank für die sehr schönen Worte.
Hat das gepasst einigermaßen? Hat was gefehlt am Anfang?
Es hat gar nichts gefehlt, das war eher sehr schmeichelhaft. Vielen Dank.
Vielleicht kommen wir später noch drauf zu sprechen, warum Sie inzwischen so ein bisschen mehr privat abgetaucht sind. Das hat ja auch unschöne Hintergründe, aber jetzt zu der aktuellen Bewegung im Iran. Jawohl. Übrigens macht es mich immer total unsicher, ob man jetzt in Iran oder im Iran sagt. Also in meiner Kindheit, in der Schule, im Iran immer. Ja. Und jetzt ist die offizielle Schreibweise in Iran. Wie machen Sie das?
Ich würde automatisch sagen im Iran. Ich weiß aber nicht, ob ich damit richtig liege. Wahrscheinlich ist es vielleicht sogar falsch, aber ich weiß gar nicht. Ich sage immer im Iran. Tatsächlich, da muss uns jetzt jemand
Also ich glaube, die FAZ schreibt tatsächlich in Iran.
In Iran. Dann ist das.
Wir haben es geändert.
Ich gehe davon aus, dass die FAZ das richtig macht. Ja, deswegen,
aber ich kriege es auch nicht aus mir raus.
Ich kriege es auch nicht raus. Aber gut, wir sprechen vom Iran. Darf man das noch sagen? Nee, dann wäre es auch von Iran, richtig? Gut, ich halte dann, bin dann mal ruhig an der Stelle, weil ich keine Ahnung habe. Im Iran, in Iran, vom Iran, von Iran. Gut, Iran.
Iran. Wie bekommen Sie gerade mit, was da auf den Straßen, ich sage jetzt mal Teherans zum Beispiel und anderer großer Städte passiert? Haben Sie auch persönlichen Kontakt zu den Menschen, die demonstrieren, protestieren, ja ganz offensichtlich gerade auch ihr Leben riskieren?
Ja, den habe ich auch. Ich bin damit immer sehr vorsichtig. Die Leute, die mich sehr aufmerksam verfolgen, die wissen, dass ich da sehr nahe Verwandtschaft habe, also sehr, sehr nah. Ich spreche nicht von Tanten und Onkels und bin, was diese spezifische Situation angeht, auch immer ein bisschen besorgt, weil ich natürlich rechts und links schon zigmal mitbekommen habe, dass jemand außerhalb des Irans sehr, sehr aktiv ist, sehr laut ist, auch schon vor Jahren und dann entsprechend Verwandte dort zum Verhör mitgenommen wurden. Kann ich auch, also kann
die
ich jetzt
zahlen
auch,
die Rechnung dann dafür, ne?
Es ist, bisher kenne ich keinen Fall, wo dann irgendwie ein Mensch dann, also bisher war es nur Verhör, war jetzt keine, von den die ich kenne, war jetzt keine Folter, aber ich muss eben auch zugeben, dass jedes Mal, wenn ich spreche, gefährde ich nicht nur mich jetzt, dass irgendwo eine radikale, ausgestreckter, ein radikaler, verlängerter Arm des Irans irgendwo hier um die Ecke ist vielleicht, sondern eben auch Verwandtschaft im Iran, die eben völlig willkürlich jederzeit zum Verhör mitgenommen werden
können. Ist das schon passiert?
Ist auch schon passiert, auch in meiner Familie. Ich habe einen Cousin, bei dem das passiert ist, der hat den Iran dann auch verlassen, der lebt inzwischen in Schweden, aber ich kann so rum sagen, damit ich es vielleicht verdeutliche, nur mein Vater und ich sind die einzigen, die den Iran nicht mehr betreten. Also ansonsten habe ich auch Familie, die zwar außerhalb des Irans ist, aber im Iran zum Beispiel auch hier und da Projekte macht, arbeitet, Charity macht. Also ich bin da sehr vorsichtig mit, weil ich selber eigentlich nicht der vorsichtige Typ bin. Also ich bin eigentlich jemand, der alles sehr impulsiv entscheidet und dann auch gerne sehr undiplomatisch sagt und sehr klar sagt. Aber irgendwann habe ich gedacht, ey, sollte da was passieren, weiß ich nicht, inwiefern ich mir das dann verzeihen könnte, dass ich so unvorsichtig war. Und ja.
Gerade wenn Sie das sagen, wird ja der Mut der Leute, die quasi in Iran offen und mutig auf die Straße gehen, ist ja dann noch krasser wertzuschätzen, wenn man bedenkt, dass Sie sich ja schon Sorgen machen müssen, was Sie hier in Deutschland sagen, da ist es natürlich, die riskieren da ja unmittelbar ihr Leben.
Gar kein Vergleich. Also wirklich, was die Menschen da leisten, ich sage das auch oft einfach, wenn ich das in Vergleich setzen möchte, zum Beispiel allein das, was meine Eltern geleistet haben, das ist mit keinem Kampf, den ich hier führe, ich weiß, dass man das auch nicht macht, also generell Dinge in Vergleich zu setzen, ich finde das immer sehr falsch, hatte ich letztens so eine lange Diskussion mit einem anderen Aktivisten, wo es um so eine Art, fand ich den Begriff auch so schön, so Oppression Olympics, so wem geht's wo schlechter, wer wird dreifach, fünffach, achtfach diskriminiert, und damit meine ich gar nicht, dass jede Diskriminierung oder jede Verfolgung gleich ist. Natürlich gibt es schlimmere Situationen und weniger schlimmere Situationen, ganz klar. Aber dann irgendwie daraus so eine Olympische Spiele zu machen und zu sagen, ich habe aber das, also darfst du gar nicht sprechen, weil ich bin zum Beispiel vierfach mehr bedroht als du, das fände ich falsch. Ich könnte ja auch jetzt, ich als Enisa, könnte auch jetzt vielen in Deutschland das absprechen, aktivistisch zu sein, weil ich sagen würde, ich bin viel gefährdeter als du. Oder warum sprichst du überhaupt von diesem einen Brief, den du mal bekommen hast, wenn ich am Tag 20 bekomme? Das ist aber alles Quatsch. Also setzt man nicht in Relation. Aber um einfach nur klar zu sagen, allein was meine Eltern im Iran durchgemacht haben und was die Menschen da jetzt gerade leisten, also diese Diktatur einfach facen. Es ehrt mich immer sehr. Ich habe vorgestern einen Award bekommen in Recklinghausen, einen Award für besonders couragierte Arbeit. Und der ist, glaube ich, von Herpe Kerkeling ins Leben gerufen. Also auf jeden Fall ist das die Stadt von dem und der heißt der Hurz Award. So, hat mich sehr geehrt. Und da gab es einen Sketch, der heißt Das Wolf und das Lamm. Richtig. Ja. Und danach ist eben auch dieser Ehren-Award des Abends. Also es gibt mehrere Awards und dann gibt es einen für couragierte Arbeit. Und das hat mich natürlich sehr, sehr geehrt, dass ich den bekommen habe. Aber mein erster Satz war auch, ich weiß nicht wirklich, ob ich mich couragiert finde. Ich finde nur, dass sehr viele Menschen weggucken. Also ich fände es blöd, den wenigen zu applaudieren, die was sagen, wo das Sagen das Normale sein sollte und die anderen eher, also ich weiß nicht, ob ich couragiert bin. Ich weiß nur, dass sehr viele Menschen zu ängstlich sind, zu still, zu stumm. Und ich finde zum Beispiel mich hier gar nicht couragiert in der Form. Ich bin hier in Deutschland, ich bin hab zu essen, hab zu trinken. Ich will damit nicht runtermachen, dass ich hier auch ohne Ende Rassismuserfahrungen habe, das. Aber dieser Mut dieser Menschen, die mit ihrem Leben jede Sekunde dafür zahlen können. Da gibt es ein Video, das ist viral gegangen, da hat ein Mädchen, man sieht sie nur von hinten, ich habe auch gehofft, dass man nicht mehr sieht, weil ich das kaum ertrage, die hat sich noch die Haare zum Dutt gebunden, also sie hat das Kopftuch ab, sie bindet sich die Haare zum Dutt und rennt. Und man sieht dann nicht mehr weiter, aber und die stirbt dann. Und das ist vor ein paar Tagen viral gegangen. Und ich fand einfach dieser Moment, wie du siehst, ist einfach so ein, die sieht aus wie, also einfach so eine junge, moderne, coole Frau. Allein, Entschuldigung, dass ich das so banal formuliere, aber allein wie sie angezogen ist. Also ja, so einfach ja. So, du denkst so, das könnte jede deiner Freundinnen sein. Das könnte jede sein. Und dann macht die sich diesen Dutt noch und rennt einfach los. Und das, Entschuldigung. Das finde ich, also das ist doch nicht damit zu vergleichen, dass ich hier einen Knopf drücke und live gehe und dann irgendwelchen Nazis hier meine Meinung sage oder der iranischen Regierung. Ich weiß nicht, ich sage es ganz klar, ob ich, wenn ich in so einer Gesellschaft leben würde, in einer Diktatur, die leben würde, den gleichen Mut hätte. Es ehrt mich sehr, wenn Leute sagen, ich glaube, du wärst so eine Person, aber ich weiß es nicht. Es ist easy. Das ist
eine Frage, die wir Deutsche uns auch im Übrigen mit unserer Geschichte auch immer stellen können. Wie hätte ich mich denn damals verhalten? Jetzt haben Sie die Frage ganz aktuell.
Genau. Und ich sage das immer. Ich frage mich ja auch ganz ehrlich, wenn wir denn diesen Schlenker machen wollen, frage ich mich immer, wie hat sich hier keiner vor den Zug gestellt? Also wir ehren hier die wenigen Namen, die wir kennen, die hier Widerstand gemacht haben. Und wenn man sich da ein bisschen mehr mit beschäftigt, merkt man, das war auch nicht die Form von organisiertem Widerstand, dass sich wirklich mal hier jemand einfach vor den Zug stellt und sagt, hallo, wohin fahrt ihr da eigentlich? Das ist für mich so, weil ich...
Wer weiß, ob da nicht welche vorgestanden haben und einfach überfahren wurden.
Vielleicht, so. Also ich hoffe es sehr. Also ich hoffe es für die Menschheit sehr, dass es diese Art von Menschen eben gibt und immer gab. Und gab es ja auch immer. Es ist ja nicht so, dass es die nicht gibt, sondern ich hoffe, also ich kann nur sagen, angesichts erst recht dieser Bilder, die ich gerade sehe aus dem Iran.
Lassen Sie uns doch über die Menschen nochmal sprechen, weil ich finde es super spannend, dass Sie gesagt haben, das war eine ganz moderne junge Frau, die macht sich gerade noch einen Dutt und wenige Momente später ist sie letztlich tot. Was sind das überhaupt für Menschen, die jetzt auf die... Iran ist ja ein sehr, sehr junges Land mit
eins der jüngsten
wahnsinnig vielen jungen Menschen, von denen ich immer lese, die möchten eigentlich gerne in Freiheit leben. Ich sage jetzt gar nicht westliches Leben führen, sondern in Freiheit leben. Sind das die Menschen, die jetzt auch auf die Straße gehen? Was sind das für Schichten auch, die das tun?
Ich werde im Moment sehr erinnert an das, was mir mein Vater von der Revolution früher erzählt hat oder generell von Revolutionen, auch zum Beispiel in Südamerika. Also er hat immer gesagt, wenn dann irgendwann alle auf der Straße sind oder viele auf der Straße sind, dann entsteht ja wie so ein Movement. Also da sind jetzt nicht nur politische Köpfe oder Theoretiker oder Menschen, die sagen, ich gehöre dieser Bewegung an, ich bin ein Sozialdemokrat, ich bin rechts, links, was auch immer ich bin. Jetzt glaube ich, wie ich das so mitbekomme, sind gerade alle Schichten, alle Menschen. Natürlich gibt es auch, das möchte ich an der Stelle muss auch gesagt sein, ich bekomme die Nachrichten auch, es gibt Leute, die dieser Regierung treu sind. Es ist aber lange, lange, lange nicht die Mehrheit. Es ist eine absolute Minderheit, auch wenn es sich, dass die Menschen...
Die treu sind, sind die Minderheit.
Die treu sind, weil es gibt dann nochmal eine große Gruppe, die quasi, wie es überall gibt, die einfach sich gar nicht, also die einfach sich nicht einmischt. Iran ist ein riesiges Land. Es ist auch ein Mehrvölkerstaat mit vielen, vielen Völkern, mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Mir wäre auch wichtig an dieser Stelle, weil, darf ich du sagen, weil du vorhin oder sie.
Wir gehen jetzt zum Du über.
Weil du Andreas gesagt hast, Mahsa, ihr echter Name war Jina. Und das ist auch sehr wichtig zu erwähnen. Das ist eine kurdische Frau gewesen, die natürlich nochmal mit ganz anderer Oppression, Repression, was auch viele nationalistische Iraner nicht zugeben wollen, also die vielleicht, also ich kenne sogar welche, die bereit sind, die Regierung natürlich komplett auch zu beschuldigen, zu benennen, aber die gesellschaftlichen Probleme im Iran nicht zu benennen. Und Iran ist in vielen Dingen auch sehr rassistisch sozialisiert. Also ist, wie die gegenüber Afghanen sind, wie die gegenüber Minderheiten sind. Natürlich, ich kenne das von jedem Land. Die Leute, die dieses Land so lieben, dass sie eben dann einfach so aus so einem Nationalgedanken heraus zu sagen, macht das nicht, spaltet nicht, es ist Iran, Iran. Es ist wichtig, gerade bei einer Volksgruppe wie den Kurden, die eben von vielen Seiten unter Druck sind. Und jetzt gerade bombardiert Iran und nimmt Angriff auf kurdische Gebiete im Irak, weil es natürlich eben auch speziell auch um die Kurden und Kurdinnen geht. Ja. Und Jina, muss man sagen, ihr Name war Jina, den darfst du dir so im Pass nicht eintragen lassen, weil es eben kein iranischer Name ist. Das hat auch mit, oder ich muss nicht nur, also bei ihr jetzt speziell, das muss man einfach mal so sagen, eine Kurdin hat diese Sache ausgelöst. Ja. Eine Kurdin hat sich das Kopftuch abgenommen. Natürlich eine kurdische Iranerin, ne, klar. Und ich weiß auch, dass einfach ein Neuaufbau Irans in jeder Form wird auch deswegen natürlich schwierig, weil es so viele Völker sind, so viele Ethnien, so viele Religionen, die da vereint sind. Christliche Iraner, jüdische Iraner, muslimische Iraner, Baha'i. Wir haben ganz viele von diesen kleinen Religionen, wenn man, was die Baha'i durchgemacht haben, seit 1981, wie viele Baha'i an Bäumen hingen, um den Leuten ein Dings zu setzen, wie sagt man, ein ne, so ein Angst, also so ein Zeichen zu setzen und zu sagen, hier, das passiert, wenn ihr eure Religion hier weiter zelebrieren möchtet. So.
Und Sie sagen 1981 gerade, fing das an, ne? Das ist 79 das Jahr war der Flucht Ihrer Eltern auch.
Nein, meine Eltern sind 85
geflohen. 85
meine geflohen. Eltern sind 85 geflohen, tatsächlich auch, das habe ich auch mal in einem langen Interview erzählt, wir hätten nicht kommen können ohne das Deutsche Rote Kreuz, ohne Amnesty, die hatten meinen Vater im Gefängnis besucht, die haben uns auch dann genau gesagt, wann wir fliehen müssen. Mein Papa hat das mal sehr lange bei einer anderen großen deutschen Zeitung sehr lange erzählt und hat da genau erklärt.
Aber mich würde die Meinung Ihres Vaters heute wahnsinnig interessieren. Wie sieht denn Ihr Vater die aktuelle Bewegung?
Also natürlich von der einen Seite mit großer Hoffnung. Ne? Also Hoffnung. Wir haben alle Hoffnung, aber das ist eben auch, also es wird ja auch nicht nur klar diskutiert, sondern muss man auch klar sagen, dass wir auch befürchten oder wenn wir jetzt einfach mal von Wissen ausgehen, wie es bisher ausgegangen ist, dass das immer blutig niedergeschlagen wird und dass eben so ein Momentum nicht immer dafür reicht, um einen kompletten Sturz einer Regierung so. Und ich finde sogar, ich finde halt, ich bin
also
dieser
die Frage
Mensch.
Ist, wie groß ist der Funke quasi?
Richtig,
ne?
Genau.
Wie groß ist
genau.
dieser Funke? Vielleicht können wir da jetzt auch mal direkt
ja, ich
auf
kann
Ihren
auch nur
Preis
von außen.
Für Courage auch ja. mal ansprechen, weil die Courage ja. zeigen Sie, nee, du, haben wir
ja, du,
Entschuldigung,
bitte.
Anissa.
Ja.
Die Courage zeigst du ja auch kommenden ja. Dienstag in Frankfurt. Ja. Wenn ich mich nicht alles täusche, ist ja. das der 4. Oktober.
Jawohl.
Da hast du in Frankfurt nämlich eine Rede
auf dem Römerberg.
Magst du uns erzählen, was da passieren wird, was du dir davon erhoffst, was du erzählen wirst in etwa, ohne die gesamte Rede wiederzugeben?
Ich habe sie ehrlich
was
gesagt
ist es für
noch nicht geschrieben.
Zusammenhang, diese Veranstaltung?
Genau, also angefragt worden bin ich von unserer Bürgermeisterin.
Ja.
Ich bin für mehrfache Reden angefragt worden. Ich bin aber auch erst seit Samstag wieder in Deutschland. Ich war ja auch auf Tour. Ich habe aber auch meine Tour, muss ich auch sagen, weil natürlich auch viele Iraner und Iranerinnen gesagt haben, wie auf Tour. Und übrigens, das ist auch wichtig für mich zu sagen, das ist eine Tour, für die ich nicht bezahlt wurde. Also ich habe davon keine Ticketpreise bekommen, gar nichts. Aber ich hatte frühzeitig zugesagt, dass ich gesagt habe, hey, das ist Englisch. Das ist eine englische Tour mit zwei großen amerikanischen Comedians.
Ja.
Und da kann ich super viel lernen und freue mich, dass ich damit komme.
Auf Englisch gemacht. Ne?
Ich spreche nur, genau, ich tue ja seit 2000.
Ist es schwierig, auf Englisch witzig zu sein? Ich muss manchmal auf irgendwelchen Workshops auch Englisch reden und habe immer das Gefühl, ich verliere meinen Humor. So habe ich sowieso nicht.
Wenn ich das so unverschämt sagen darf, ich glaube, ich spreche sehr gutes Englisch. Natürlich fehlt mir hier und da auch mal ein Wort, aber ich glaube fast, also das ist jetzt spreche ich, das war gar nicht so schlau, das jetzt zu sagen, ich finde mich besser auf Englisch.
Wirklich?
Aber ich sag dir warum, weil ich eben ja so eine Labertasche bin und weil ich auf Deutsch viel dazu tendiere, plötzlich einen Ausschweifer zu machen und zu sagen, so und jetzt möchte ich plötzlich eine halbe Stunde hier, ist es nicht mehr wirklich Comedy, sondern TED-Talk. Meine Fans, jetzt mal kurz zurück zu Comedy gesprochen, die wissen das inzwischen, die schätzen das. Also die sagen, ich habe sogar viele, die sagen, ich verfolge dich erst seitdem. Also diese lustige Enisa, die irgendwie diese Witze irgendwie im Fernsehen, das fand ich auch nett, aber ich mag die Enisa, die jetzt eben auch drei lustige Sachen, aber auch ein Statement dazwischen sagt. Und auf Englisch ist einfach, weil die Amis und auch die Briten, ich bin auch viel in London, spiele da im Soho Theater, was super ist, eins der schönsten, passen so 350 Menschen rein, aber ich spiele dann 10 Tage ausverkauft und es kommen Briten. Es kommen keine Deutsche, sondern es kommen Briten. Das bedeutet mir viel und du musst viel pointierter sein. Ganz einfach, weil wenn du über 60 Minuten spielst, wirst du vom Theater hochkant rausgeschmissen, weil die eben so tight sind. Wenn du spielst, das Haus wird zugemacht und so. Hier habe ich ja ein Theater, was wir selber angemietet haben, wo ich aus einer Show auch mal 2 Stunden machen kann. Und deswegen bin ich auf Englisch sehr viel pointierter, sehr viel präziser.
Ja.
Ich mache da auch meine Statements. Das sind auch, ich würde auch sagen, auch politische Shows. Es ist kein Stand-up, oh, in meiner Beziehung gestern Abend das und vorgestern hatte ich Bauchschmerzen und einmal saß ich in der Deutschen Bahn und da ist das passiert. Das ist es nicht.
Ja.
Es sind schon sehr auch so mit gesellschaftlichen Themen, also, aber viel präziser, pointierter. Und das ist, muss man auch sagen, einfach besser. Also auf Deutsch tendiere ich noch dazu, dann mal so einen Schweifer zu machen.
Aber super spannend, also großer Respekt und Kompliment dafür, dass du das sozusagen international auch da Erfolg hast. Und jetzt kommt natürlich die Frage, die ist mir auch von Teamkollegen mitgegeben worden, die einfach auch deine Fans sind. Ja. Wenn dich jetzt die Außenministerin Annalena Baerbock, die ja auch sich jetzt engagiert hat in dem Kampf für iranische Frauen und überhaupt für Menschenrechte in Iran, wenn die jetzt sagen würde, okay, Inisa Amani, du bist genau die richtige Frau für mein Diplomatenteam im Auswärtigen Amt. Komm in mein Team. Was würdest du tun? Politikerin werden, wäre das für dich eine, oder ja, politisch aktiv also, zu sein ja, und zum das andere zu lassen auch dann tatsächlich?
Ich glaube, vielleicht ist das erste Mal jetzt, wo ich klar mit einem Ja antworten würde. Ich kann nur von jetzt sprechen. Klar. Ich weiß, dass ich eben auch sehr gerne Künstlerin bin und damit meine ich nicht einfach nur meine Bühne oder was auch immer, wie jetzt irgendwie gesagt, ich will jetzt einen Kurzfilm machen, sondern einer Künstlerin ist ja mehr erlaubt als eine Person, die gewählte Repräsentantin ist und dafür bezahlt wird. Meine Eskapaden, mir zu sagen, ich will jetzt mal diesen Wagen fahren, will ich. Wir waren Geflüchtete, wir hatten gar nichts, ich scheiß da drauf, ich fahre jetzt diesen Wagen. Das ist etwas, wofür ich auch absolut berechtigterweise auch jetzt schon Kritik bekommen würde, wo jemand sagt, jemand so Bewusstes wie du, weißt du, fährt dabei jetzt hier diesen Protzerwagen oder so. Aber ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo ich weiß, die Menschen, die Bürger und Bürgerinnen in Deutschland bezahlen mich gerade dafür, dass ich hier Veränderungen schaffe oder für sie spreche, in irgendeiner Form für sie arbeite, dann ist vorbei. Also dann kannst du die nicht mehr irgendwie rechtfertigen, warum du dir jetzt diese Plastik-Balenciaga-Jacke für so und so viel geballert hast. Das ist dann einfach unauthentisch. Die Künstlerin darf das noch, weil ich es auch nicht, was ich auch immer versuche, ist einfach auch, um mich selbst zu schützen. Ich verstecke nichts, ich auch über Fehler meinerseits oder auch Kritik. Ich reposte ganz oft was, wo ich sage, weißt du was, genau richtig. Also nicht nur, weil ich denke, wir müssen alle so flawless leben, das macht niemand. Aber so dem eigenen Anspruch gerecht zu werden, so dem hey, ich kann nicht darüber sprechen und es mir dann scheißegal sein lassen.
Ich weiß schon, was du meinst. Das ist aber jetzt eigentlich spricht es ja dafür, eher Künstlerin auch zu bleiben und auch mit dem Witz eben auf diese Probleme, das ist ja jetzt nochmal eine ganz andere hier deutsche Gesellschaft, wovon du jetzt auch sprichst, ne? Migrationskinder und wie wird man hier eigentlich groß und mit welchen Rechten wie fühlt man sich anerkannt? Klar, aber trotzdem ist ja dein Thema ja, du bist ja unfassbar witzig, muss ich ja auch sagen. Und erzählst den Menschen, die deine Geschichten auch von der Straße auf deine Art. Das könntest du ja als Politikerin nicht mehr tun.
Genau, aber Andreas, und das war bei mir auch so ein Prozess. Also es war irgendwann so dieser Moment, wo ich gesagt habe, ich würde es nicht mehr ausschließen. Dann war irgendwann der Moment, wo mir eben auch Menschen, die ich, also wo ich gar nicht gedacht hätte, ich kann auf dem Level mithalten, spielen, ich bin da auf Augenhöhe und damit meine ich, egal, sei es Journalisten und Journalistinnen, Köpfe, Denker, Politikerinnen und ich hab immer mehr gemerkt, dass die mich so sehen, also die mir sagen, Frau Amani, das ist inzwischen sehr politisch oder das oder diese Situation ist, da haben sie ein Politikum ist da zustande gekommen. Ja. Und das sind so Sachen, wo ich dann irgendwann auch gemerkt habe, also so, dass ich da irgendwie, ob ich möchte oder nicht gerade, irgendwie reinwachse auch. Ja. Und das ist auch noch sehr viel Wachstum.
Also gibst du auch Zeit dafür?
Ich gebe mir auch Zeit, weil ich absolut nicht. Aber was ich meine ist, ich habe für mich, ich mache das ja, weil ich nicht anders kann. Also ist da ein innerer.
Es muss raus.
Und ich merke halt, das muss tatsächlich auch mehr raus als das andere. Also das andere macht mir Spaß und das bin ich auch irgendwie, kann dem auch nicht entfliehen, dass ich irgendwie da auch so ein bisschen eine, vielleicht auch ein bisschen verrückte Künstlerin inzwischen immer mehr auch werde. Aber die andere Seite dieses, dass ich das Gefühl habe, da muss was getan werden, wirklich einfach auch klassisch zurückgedacht. Nicht aus so einem, oh, wie toll wäre es, Politikerin. Ich finde es überhaupt nicht toll. Also Spaß würde es mir nicht, ich weiß nicht.
Du würdest wahrscheinlich auch weniger Geld verdienen.
wahrscheinlich und eben auch, wie gesagt, und würde auch zu Recht anders unter die Lupe genommen. So, ich habe ja auch die letzte Wahl verfolgt. Ich fand das sehr spannend. Ich höre auch sehr viele euren und sehr viele Podcasts, wo ich dann auch merke, natürlich, da wird jeder Mensch, der egal, ob es eine Ministerposition ist, Ministerinnen oder mehr oder auch in kleineren repräsentativen Positionen, werden da natürlich ganz anders durch die Lupe genommen. Und weil in der Frage, was zu verändern für eine Gesellschaft, da kannst du auch mit 5 akademischen Graden kommen und trotzdem meiner Ansicht nach ein Schrott sein, weil du nicht genau einfach, weil dir vielleicht der menschliche Aspekt nicht so gegeben ist, dieser Mitfühlfaktor. Es geht natürlich nicht nur um einfach nur fühlen und sympathisch und komm, wir halten uns alle an den Händen und lieben uns. Aber ich glaube, dafür ist auch so das Deutsch, um jetzt mal wirklich klar über die Politik zu sprechen, wenn du hier Politiker und Politikerin bist, bist du ja innerhalb einer Demokratie und innerhalb einer Struktur. Das heißt, du hast Menschen.
Also du kannst dir das vorstellen.
Absolut. Du hast Menschen,
weißt
die
du schon
dich
eine
beraten.
Partei?
Genau, das wollte ich dir auch sagen. Ich bin parteilos, weil ich bin im Moment und würde am liebsten auch parteilos in die Politik gehen. Ich sag dir warum. Also gar nicht, weil ich von klein auf vom Papa immer auch so Figuren mitbekommen habe in Deutschland, wo Papa sagte, der ist von der Partei, aber den schätze ich sehr. Und der ist zum Beispiel von einer Partei, die wir vielleicht eher wählen würden, aber ist so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, diese Parteizugehörigkeit, natürlich ist die auch wichtig, das Programm einer Partei, was hast du vor für Deutschland, mit Deutschland, aber irgendwie dachte ich so, es macht auch viel dieses Boxdenken und so und dieses, wie gesagt, also nur um deine Frage zu beantworten, inzwischen merke ich, dass es eventuell eines Tages für mich spannend. In Frage kommt. Spannend. So kann ich es dir am besten sagen. Aber wenn man sich jetzt die letzten 9 Jahre meinen Weg zumindest anschaut, war ich dieses Politische oder was zu sagen, war immer Teil meiner Arbeit. Ich habe in meinem ersten oder zweiten Set bei TV Total, wo mein damaliges sehr deutsches Comedy-Management sagte, da hat Politik nichts verloren. Ich muss den mal zitieren. Die sagten damals, das TV-Total-Publikum sei zu blöd. Das ist Zitat. Ja? Da kannst du das nicht sagen, Genisa. Da kannst du das Wort Opposition nicht verwenden. Wie gesagt, ist mir was auch Quatsch ist. Also Quatsch ist, da die gesamten Zuschauer so und Zuschauerinnen so über einen Kamm zu scheren. Aber ich war damals noch eine sehr verunsicherte, ganz am Anfang und habe auch viel falsch gemacht, meiner Ansicht nach. Jetzt viel blöde Inhalte auch gehabt.
Durfte die auch noch reinreden?
Ich habe es aber nicht gemacht. Okay. Also das war zum Beispiel einer der wenigen Momente, wo ich gesagt habe, es ist mir scheißegal. Und dann bin ich bei TV Total raus und habe irgendwie innerhalb von diesem 3-4 Minuten Set noch eingebaut und Freiheit für alle unterdrückten Völker dieser Erde und dass meine Eltern iranische Oppositionelle im Exil sind und mich immer mitgeschleppt haben von jeder oppositionellen Veranstaltung und Rednersache zur nächsten. Ja. Und ich halt von klein auf in diesen verrauchten Räumen mit politischen Köpfen groß geworden bin. Ja. Und das musste ich sehr unpassend in diese 4 Minuten reinquetschen, wo Leute von mir nur hören wollten, Nasen-OP und Lidstrich und ach, ist das nicht die kleine Iranerin? Ja. Und deswegen weiß ich, dass das etwas ist, was mich begleitet ist. Das ist ein ganz begleitet also hat.
Gegen den Strich politisch bist du Profi auch, ne?
Was bedeutet
also
das?
Mutig zu sein und couragiert einfach in Zusammenhängen, wo man nicht was erwartet, was anderes.
Ja, oder es ist einfach ein Teil von mir, gesellschaftlich aktiv zu sein. Ja, also absolut. Dieses couragiert ehrt mich sehr, aber dieses zu sagen, auch mit Themen, wo ich noch ganz viele Lücken habe.
Aber ich finde zum Beispiel couragiert, wenn du sagst, ich gehe lieber 40 Tage ins Gefängnis,
jederzeit.
Als eine Geldstrafe zu zahlen.
Genau. Ich kann an dieser Stelle sagen, es kam jetzt auch der Gerichtsbrief, dass ich Kosten zu tragen habe, nicht das, was mir als Strafe aufgelegt wurde, sondern es kommen ja auch Gerichtskosten und so. Und es sind jetzt Gerichtskosten gekommen, die ja eigentlich unabhängig von der Sache waren. Und Chico hat dann sagte, sollen wir das zahlen? Weil es ja eine Sache, die Strafe, da warten wir jederzeit was da. Und die Gerichtskosten. Da habe ich gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, weil natürlich muss ich diese Gerichtskosten eigentlich zahlen. Genauso wie ich diese Strafe, die finde ich ja auch berechtigt. Ja. Aber ich zahle auch die scheiß Gerichtskosten dafür nicht, weil mir geht es ja bei der ganzen Sache um einen Protest.
Aber die werden, glaube ich, vollstreckt dann einfach.
Das weiß ich jetzt in dem Sinn nicht, aber ich hoffe nicht, weil das auch Teil davon, was ich gesagt habe, mache ich nicht, zahle ich nicht, weil mir geht es um den Protest.
Bist
mir
du denn im Austausch darum, mit der Staatsanwaltschaft?
Überhaupt nicht, ich rede mit
weil
denen
die haben
gar
ja, glaube ich, den Haftbefehl ausgestellt.
Nee, aber es war kein Haftbefehl, sonst hätte ich ja schon Polizei vor der Tür. Es war so ein Brief, auf dem stand, entweder sie zahlen das oder Haftantritt. Ja.
Und hast du dann eine Frist, bis wann du das jetzt...
Ja, da war eine Frist und die habe ich ihr vergehen lassen, nicht bezahlt. Da hat sich auch ein Vollstrecker gemeldet, dem ich auch gesagt habe, ich zahle das nicht. Und der Vollstrecker hat mir aber auch erklärt, weil ich gesagt habe, können die nicht einfach mein Konto finden und wollten das nicht. Und hat gesagt, nein, Frau Mani, in Strafsachen wird das nicht gemacht. In zivilrechtlichen Sachen würden die dann ihre... Das heißt, im Endeffekt, wenn sie nicht zahlen, wird er diese Haft fordern.
Aber dann bist du immer noch in der Schwebesituation.
Immer.
Jetzt.
Und es ist wirklich langsam auch ein bisschen eklig. Weil du irgendwie nie genau weißt, also egal was ich plane, ich weiß nie genau und uns hat sehr freundlich hat sich dann eine andere Staatsanwältin bei uns gemeldet, die uns einfach nur mal so Input geben wollte, anonym und hat gesagt, die hatte uns im Februar, März irgendwann geschrieben, ich glaube spätestens im Sommer, weil im Winter sind die Gefängnisse überfüllt, im Winter ist auch und auch die Corona-Regelungen und sie hat gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass der wartet bis so ein bisschen, das bisschen abebbt, die Aufmerksamkeit. Und wir haben gemeint, wie lange kann der denn warten? Wie lange? Und das ist ihm überall, der kann mehrere Jahre, wann er absolut ist. Für mich auch, also ich würde fast am liebsten selbst hingehen und sagen, können wir es hinter uns bringen? Können wir das bitte machen, anstatt dass ich hier irgendwie sitze und die ganze Zeit warte, wann es passiert, weil nur für Ihre Information zahlen werde ich es nicht. Ja. Und Sie können mir ja auch nicht, das wäre ja ganz schlimm, wenn er das skippen würde oder so, haben auch schon Leute gesagt, nein, dann wird er sich ja, das wäre ja wie, als hätte ich so einen Promi-Bonus. Ja. Komm, wir lassen das mal jetzt
das
bei ihr.
Ja auch nicht dann,
ne? Nee, es geht auch. Das wäre auch nicht richtig. Also, warum sollten die denn mich dann einfach so machen lassen? Da gibt es ja Gesetze für, ne? Und da steht das. Und ist für mich auch eine eklige Lage. Aber alles nicht so schlimm. Also,
eine schwierige Situation für dich persönlich. Ich hoffe jetzt mal, dass sie dich nicht vor Dienstagabend verhaften,
damit du zumindest
die Rede noch.
Ja, das wäre sehr scheiße.
Halten kannst da. Lass uns doch vielleicht nochmal auf den Anfang zurückkommen, weil ich glaube, bei dir rausgehört zu haben, dass deine Sorge, was Iran, was die Frauen, was die Proteste angeht, dass die Sorge so ein bisschen ist, das ebbt ab. Wir haben jetzt gerade einen Funken, der glüht, und zwar weltweit mit Demonstrationen in London, New York, wo auch immer man hinguckt, auch jetzt in Frankfurt. Aber wir hatten ja auch schon mehrere, von 2019 erinnere ich mich, waren auch Demonstrationen.
2007, die grüne Welle, wo alle mit dem
es
grünen
war schon
Bändchen,
viel.
Ich war damals auch auf der Straße als Studentin noch.
Wie groß ist es jetzt und wie groß ist deine Angst, dass das, wenn der Winter kommt, Putin Nuklearwaffen einsetzt, wir hier zehnfache Preise bezahlen müssen, wie groß ist deine Angst, dass das jetzt wieder weggeht, das Thema?
Ich bin da ganz, ganz so gespalten innerlich, weil einerseits natürlich riesige Angst, so man wünscht sich, ey, möge dieser Funken jetzt zu einem großen Feuer werden und mögen wir diese Regierung stürzen und das Land frei sein. Dann ist meine nächste Frage, ich weiß eben nicht so viel wie im Iran und selbst mein Vater, der das religiös verfolgt, falscher Begriff in dem Moment, aber der ja in der Politik lebt und atmet, zumindest das zu verfolgen.
Ja.
Wir wissen nicht, wie die Strukturen im Iran, wir kennen natürlich die Köpfe, da die Partei, aber sind die stark genug jetzt für das Land, sich sozusagen, angenommen, sie stürmen jetzt diese Paläste, schmeißen die runter, Militär.
Würdest du es für möglich
halten? Ich weiß es nicht, ich wünsche es mir, aber so jetzt geben die ihre Waffen ab und jetzt... um es mal klar zu sagen, ich wünsche es mir.
Ja.
Weil ich würde einfach so auch sagen, ich wünsche tue ich mir ja sowieso. Ich meinte nur auch die Angst, was danach kommt und Iran wird so eine zerrissene Struktur. Ich hoffe und bete alles besser als jetzt. Was ich nur meine ist, Revolution war und dann kam was Schlimmeres.
Ja, ja.
Aber ich kann dir für diesen Fall jetzt sprechen, ich kann mir nicht vorstellen, dass noch was Schlimmeres passiert. Also ich, von dem, wie ich die Regierung im Iran kenne, glaube ich, selbst wenn das Land für eine Zeit gespalten und zerrissen und lost ist, um das mal so zu sagen, und nicht genau weiß, wie es sich jetzt organisieren soll, alles besser, als dass dich Menschen an Bäume dafür aufhängen, für was deine Sexualität ist oder dass du eine andere Religion hast oder keine Religion. Da hoffe ich, dass die Welt an einem Punkt ist, dass man das hinbekommt. Ja? Trotzdem habe ich natürlich auch Angst vor Fremdbestimmung. Ich habe Angst, was die Amerikaner jetzt schon denken, wie weit da Kontrolle über den Iran aufgebaut werden kann. Ich Ist mir alles durchaus bewusst.
Ja, gibt aber auch, es muss sich ändern.
Es muss sich ändern. Also da, ganz einfach, du hast einen Diktator und das muss sich ändern. Da können wir jetzt nicht darüber nachdenken, aber was ist dann, wie dann ist Iran verloren hinterher. Es muss sich ändern. So, dass, ich kann es mir nicht noch schlimmer vorstellen. Okay. Vielleicht gibt es auch einen noch schlimmer. Und wir müssen dann natürlich gucken, dass die ganzen Minderheiten geschützt sind, dass die Kurden geschützt sind, dass die, Entschuldigung, ich gerade die ganze Zeit nicht gendere, weil ich so schnell spreche, Kurden und Kurdinnen und die Baha'i und die ganzen Religionen und die, also dass alles im Iran möglichst hoffentlich eine Chance hat auf einen demokratischen Aufbau und sich das Land organisiert und parlamentarisch organisiert. Aber das wäre ja jetzt alles kein Grund zu sagen, ja gut, dann lass uns lieber still und leise irgendwie hier sitzen. Diese Fanatiker werden diese Macht nicht abgeben. Und die sind korrupt bis aufs geht nicht mehr. Was jetzt auch unter vielen Freunden und Freundinnen von mir viral geht, ist, die haben alle Kinder in Kanada und Amerika. Die Accounts von denen sind offen. Teilweise ist es für mich auch so, dass ich dann versuche, nicht so judgmental zu sein, weil ich denke, vielleicht redet sie ja gar nicht mehr mit ihrem Vater. Aber gestern ging viral, hat eine Freundin von mir gepostet, da ist die Tochter von einem dieser wirklich menschenverachtenden Menschen, der dort Menschen foltert ohne Kopf, die macht in Amerika Fitnessvideos mit BH und Ding. Und die hat jetzt ihre Kommentarfunktion ausgestaltet, weil alle sagen, du machst da nackig, also die hat ein BH an und Unterhose und macht Fitnessvideos. Und ich habe halt für einen Moment, weil alle beschimpfen die gerade auf Grund und Boden so, dein Vater hat Jaina getötet und andere tötet und die haben alle Kohle, die Kinder, die studieren allesamt zum großen Mentor, natürlich ohne Kopftuch und leben. Und dann hat diese eine, die ich jetzt meine, die hat dann auch einen Post gemacht und hat sich dagegen geäußert. Also hat gesagt, im Iran sterben Menschen, weil Menschen, zwar sehr vorsichtig.
Aber die Bewegung geht los.
Genau, und dann habe ich mir auch gedacht so, wir wissen ja gar nicht, vielleicht redet sie gar nicht mehr mit ihrem Vater. Ja. Vielleicht hat sie ihm gesagt, ich hasse dich, du bist ein Monster und ich will nie wieder mit dir zu tun haben. Maybe. Aber andererseits ist sie dafür auch ein bisschen zu still und dann denke ich mir, gut, dann so. Aber andererseits ist das ihr Vater. Also ich weiß nicht, wie, was für psychologische Konstrukte in ihrem Kopf sind, dass sie sagt, dieses Monster von Mensch ist mein Dad. So. Aber was ich damit sagen will, ist, dass die sind alle korrupt und so hinterhältig. Auch dieses, du schickst dein Kind nach Kanada zum Studieren. Du weißt, dass dein Kind da gerade Fitnessvideos macht. Aber im Iran auf der Straße ermordest du Menschen dafür, dass sie sagen, ich will das Kopftuch abziehen. Ja. So,
schwer zu ertragen.
Schwer zu ertragen. Und deswegen glaube ich denen auch nicht, also dieses, nicht mal diesen, ja, Entschuldigung für den Ableismus, aber diesen stupiden Gedankengang, dieses, wir wollen euch ja eigentlich Gutes. Gar nichts wollen die. Die wollen Macht, die wollen Geld, die trinken Wein.
Wasser predigen.
Nein, das ist jetzt wortwörtlich im doppelten Sinne. Sie trinken Wein und predigen Wasser. Ja. Sie fahren in die Casinos, sie lassen sich einfliegen weltweit. Das ist wirklich Wein trinken und Wasser predigen. Also wirklich. So. Und deswegen hoffe ich, dass aus diesem Funken jetzt ein Feuer wird und dass die stürzen und hoffe, dass Iran in irgendeiner Form schafft, sich so zu organisieren, dass das endlich mal die Demokratie wird, die Menschen dort alle auch verdienen. Und auch aus einem persönlichen Hintergrund. Wir haben immer gehofft, wir könnten eines Tages nochmal wieder zurück. Gerade für Papa. Ich war ja zweimal, bevor ich dann so aktiv wurde. Und wir reden jetzt von lange, bevor ich bekannt wurde. Ne? Ich war dann auf Demos und dann hat Papa gesagt, du darfst nicht mehr hin. Ja. War dann, bin überall in Köln, in Frankfurt auf Demos mitgelaufen. Und dann hat irgendwann mein Vater, da hatte ich noch kein Instagram, da hatte ich ein StudiVZ oder wie sowas
heißt. So hieß es
und dann,
mal, ne?
Genau, und dann hat aber Papa gesagt, ab jetzt ist es zu unsicher. Und das war 10 Jahre, bevor ich bekannt wurde. Ja. Aber was ich damit meine ist, ich kann nicht mehr hin, ich werde es irgendwie ertragen und selbst ich habe diese Sehnsucht, aber ich würde mir für meinen Vater wünschen, dass er noch einmal einfach diesen Boden betreten kann und mein Vater ist nicht mal irgendwie so ein Heimat.
Weißt du was, das ist so ein schönes Schlusswort, weil jetzt, ich habe ja auch gelesen, Amani heißt auf Deutsch Wünsche.
Hey, dass du das weißt, Wünsche oder Träume.
Wünsche oder Träume und ich, Enisa Amani, ganz herzlichen Dank für das sehr lange, für den Podcast für Deutschland ungewohnt lange Gespräch. Es war super interessant, könnte jetzt noch Stunden mit dir weiterreden, aber ich mache an der Stelle jetzt einfach mit den Wünschen, weil das wünsche ich euch tatsächlich, weil das wäre, glaube ich, die schönste Zukunft, dass du vielleicht sogar nochmal mit deinem Vater dahin kannst.
Oh, das kann ich.
Das wäre fantastisch.
Das wäre fantastisch.
Wir sind weit davon entfernt, muss man sagen, auch
sehr weit.
Aktuell, aber vielleicht bewegt sich ja was weiter.
Und wir Menschen machen immer Unmögliches möglich.
Das stimmt.
Vielleicht das geht es.
Ich hoffe es. Dankeschön, Enisa.
Danke dir, Andreas. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Thank you.
So, jetzt sind wir wieder zurück im Studio in Frankfurt, haben uns durch den Feierabendverkehr von Offenbach hierhin gequält und ich bin glücklicherweise gar nicht alleine. Ich muss sagen, die Gesellschaft ist vielleicht nicht ganz so spannend wie gerade mit Inisa Amani, aber Reinhard, ich will dir auch kein Unrecht tun. Reinhard Müller ist bei uns unser Leiter Staat und Recht hier in der FAZ und wir machen die Abmoderation jetzt zusammen. Das Gespräch hast du noch nicht gehört, da kann ich dich nichts zu fragen.
Das ist auch eine große Ehre, nur zur Abmoderation mal kurz reinschlüpfen zu dürfen, aber ist okay.
Kannst du mit leben?
Ja, gerade so.
Aber du willst ja, du willst ja Werbung machen.
Andere
auch.
Würden töten, um in der Abmoderation zu erscheinen.
Ja, vielleicht für die Anmoderation töten. Nein, komm. Also, wir haben heute die dritte super Spezialausgabe der FAZ gehabt und wir reden hier jetzt mal ausnahmsweise nicht über digitale Produkte, sondern richtig zum in der Hand halten. Erzähl uns, warum die Leute auch am Freitagabend noch zum Kiosk gehen sollen und sich eine wirklich physische Zeitung kaufen sollen.
Gerne auch morgen, wenn sie noch da ist. Oh. Wir erscheinen in einer Auflage wie in guten alten Zeiten, da warst du noch gar nicht geboren, 500.000-fach. Auch an Haushalte verteilt, die keine Abonnenten sind. Und zwar ist der Clou, dass man die Zeitung zum Leben erwecken kann. Das heißt, man hält sein Smartphone an den AR-Code, der an manchen Bildern klebt und kann dann zum Beispiel Gräser und Lenz sehen, wie sie sich die Zukunft vorstellen, zum Beispiel mit einer Eieruhr, die dieselbetrieben ist.
Muss man noch dazu sagen.
Genau, unser Zeichner. Und man kann die Weltkugel klimatisch verändert selbst antippen. Man kann einen Fußball bewegen. Das sind nicht nur Spielereien, auch Anzeigenkunden sind auch auf die Idee gekommen und wir machen die Zeitung sozusagen erlebbar auf eine neue Weise und haben das Thema, wie wollen wir leben?
Wie wollen wir leben? Wie wollen wir denn leben?
Ja, da sagt zum Beispiel Achim Gräser, unser Charakterist, die Frage, was er sich wünscht, Lotto gewinnen, Seychellen und eine Eieruhr, die im Diesel betrieben wird. Hm. Das ist doch mal was in die Zukunft weisendes. Also sind ein paar Altherrenwitze drin, aber das macht ja nichts. Wir haben auch alte Herren unter den Lesern und wir sind ja auch alle jung geblieben. Und
wir sind ja also nicht nur Herren hier, muss man auch dazu sagen.
Nein, aber Gräser und Lenz sind, glaube ich, für alle Generationen und Geschlechter und Parteizugehörigkeiten kompatibel oder eben nicht kompatibel. Also deren Zeichnungen ziehen sich zum Beispiel durch die Beilage. Und
man kann auch Video-Interviews mit denen dann sehen, wenn man QR-Code eins. Also da ist viel zu erleben, ne?
Aber man sieht eben, also wie wollen wir leben, wird durchdekliniert in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Stadt auf ganz interessante Formen, Deutschlands Rolle in der Welt, politische Partizipation und solche Sachen. Also eine Spezialausgabe mit einem Sonderthema und Multimedia.
Ja, fantastisch. Ich gucke es mir auf jeden Fall heute Abend noch in aller Seelenruhe an. Ich danke dir.
Wunderbar, es war eine große Ehre wie immer und ich hoffe nächstes Jahr wieder, vielleicht auch mal zwischendurch.
Ich sag dir nach der Sendung heute, mein Eindruck ist, wie wollen wir leben? Ich würde jetzt mal zuerst sagen und damit schicke ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ins Wochenende in Freiheit. Wäre ein ganz guter Anfang.
Wunderbar.
Ciao, machen Sie es gut, schönes Wochenende, bis nächste Woche. Wir sind erst Dienstag für Sie wieder da, muss ich auch noch dazu sagen. Wir machen Montag, feiern wir auch hier den Tag der Deutschen Einheit. Dienstag dann 17 Uhr, ich wahrscheinlich. Ja, so wird es sein. Also, machen Sie es gut, schönes Wochenende. Danke, Reinhard, ciao.
Vielen Dank.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Thank you.